Ja, die Zeit, wo wir als Christen oder wo die Christen hier in Europa oder eben auch in Deutschland, in Germanien so ein wenig in einer Kampfsituation gewesen sind, davon mag sicher Allerheiligen und Halloween und Reformationstag noch ein wenig Zeugnis davon geben, als hier noch mehr Heiden waren, teilweise ja mit Menschenopfern, all diese Dinge. Bei uns ist Reformationstag und nicht Halloween. Halloween steht bei mir nicht im Kalender. Es gibt solche Schilder, wo man dann auch mit seinen Nachbarn ein wenig ins Gespräch kommen kann. Unten am Büchertisch ist noch das ein oder andere Schild. Es ist unangenehm, plötzlich ein paar Hexen und Gespenster und Zauberer vor seiner Tür zu sehen. Und ich habe ja schon mehrfach davon berichtet, dass das bei uns immer besonders interessant ist. Aber wer sich nicht nur zurückziehen möchte und sagt, ich mache alles dunkel, sondern ganz bewusst auch auf diese Situation zugehen, kann man ja auch das Gespräch suchen, vielleicht mit so einem Zettel an der Haustür, mit einem, der ist ja auch nicht von Wasser kaputt zu kriegen, sondern ist aus Kunststoff und eingebunden und was nicht alles. Also wie gesagt, ihr könnt da am Büchertisch ein wenig davon sehen. In einer Predigtreihe, wo es dann um die Frage geht, was Gott uns getan hat, mit einem Einstieg, wo bist du Gott, tust du überhaupt was für mich, für uns, ist überhaupt dieses Leben, was wir da leben, unter deinem Segen. Natürlich ist es für uns als Menschen immer so, dass wir das sehen, was uns fehlt oder dass unser Augenmerk darauf gerichtet ist, was wir noch gerne hätten, was uns fehlt, was wir doch bräuchten und all diese Dinge. Und erst im Laufe des Nachdenkens kommen wir dann darauf, dass schon auch das ein oder andere an Segen Gott uns geschenkt hat. Und das finde ich eigentlich sehr schön in diesem Videobeitrag, dass aus der Anklage Gottes, wo bist du, du tust ja nichts, dann ein Dankeschön, du hast mir eigentlich die Hände sehr, sehr voll gedrückt und ich habe so viele Dinge, wo bin ich eigentlich, das zurückzugeben und dir in deine Hand zurückzugeben. Das ist sicherlich eine ganz tolle Sache. Großzügigkeit soll heute das Thema sein. Gottes Großzügigkeit. Wie Gott mir, so ich dir. Eine wichtige Erkenntnis, dass die Gnade Gottes, das Handeln Gottes uns vorausläuft und uns den Weg ebnet, auch mir und meinem Leben den Weg geebnet hat. Und bevor Gott von mir erwartet, dass ich etwas tue, bevor er mich aussendet in diese Welt hinein, hat er mir schon die Hände vollgepackt und ich bin ein reich Beschenkter. Und so lässt er uns losziehen, als reich Beschenkte. Das fällt uns manchmal nicht auf, natürlich nicht. Sicherlich fällt uns das immer an allerletzter Stelle ein und auf, was wir schon haben, sondern uns sind natürlich die Lücken in unserem Leben immer ganz besonders wichtig. Von daher dieses Thema, wir dachten, wir fangen mal an, darüber nachzudenken, über das, was uns Gott da gegeben hat. Ich möchte mit euch einen Predigttext lesen, Sprüche 17. Das sind verschiedene Predigttexte, die wir rausgesucht haben, um das deutlich zu machen. Sprüche 17, 9 bis 14. Beziehungsweise ich habe den Vers 12 rausgelassen, weil es einfach zu mächtig wird. Großzügig zu sein gegenüber den Fehlern eines anderen hält die Liebe lebendig. Das ständige Reden darüber trennt die besten Freunde. Einem klugen Menschen nützt eine einzige Zurechtweisung mehr als einem Narren 100 Peitschenschläge auf den Rücken. Ein böser Mensch sucht nur den Aufstand, doch er wird hart bestraft. Und dann der fehlende Text. Es ist besser, mit einer Bären zusammenzutreffen, die ihre Jungen beraubt wurde, als mit einem Narren in seiner Dummheit. Also, wer Gutes mit Bösem zurückzahlt, in dessen Haus wird das Böse für immer bleiben. Ein Streit anzufangen gleicht dem Öffnen eines Dammes. Deshalb lass eine Sache lieber auf sich beruhen, bevor es zum Streit darüber kommt. Großzügigkeit. Es gibt Leute, denen rät man bestimmte Dinge und sie tun genau das Gegenteil. Es gibt Menschen, die warnt man, bestimmte Entscheidungen zu treffen, bestimmte Dinge in ihrem Leben einzuleiten, und wenn man ihnen den Rücken zukehrt, genau das haben sie getan. Pass auf, lass dich nicht einfangen von dieser Gewinnversprechung. Da könnte eine Falle dabei sein. Und es wird ausgefüllt und hin und her, und plötzlich hat man irgendeinen Vertrag unterschrieben, muss irgendwelche Hunderte von Euro irgendwo hin überweisen. Es war aber eine kostenlose, auf jeden Fall haben sie 100.000 Millionen irgendwas gewonnen. Oder eine Reise, ganz günstig, für 20 Euro irgendwo hin. Und dann zahlt man hier und da und da, und am Ende kostet sie 1.000 Euro. Es gibt bestimmte Dinge, da sagt man Leuten, du, ich warne dich, pass auf, tu es nicht, Ratenzahlung. Ja, sind nur 30 Euro, na klar. Aber dann kommt die Ratenzahlung für den Wohnzimmerschrank und für das Auto und für dies und jenes. Und plötzlich hat man rät Menschen, Leuten Dinge, und sie tun genau das Gegenteil. Die Sprüche sind so ein Buch komplett voll mit solchen Ratschlägen, mit solchen Erfahrungen, mit solchen Weisheiten, um vor bestimmten Dingen gewarnt zu sein. Und dann stehen immer wieder auch solche Verse da drin. Es ist besser, mit einer Bären im Wald Gemeinschaft zu haben, wie man gerade die Jungen, also die ist ja aggressiv bis zum geht nicht mehr, nicht, als einem Narren zu begegnen in seiner Narretei. Und daraus spricht natürlich Lebenserfahrung, Erfahrung mit Menschen. Manchmal schlägt man die Hände über den Kopf zusammen. Es gibt Menschen, denen rät man bestimmte Dinge, aber sie kommen genau mit dem Gegenteil. Lassen sich ködern von diesen oder jenen Dingen. Es gibt Menschen, die sind mürrisch. Die sind manchmal sogar bösartig. Ohne Anlass giften sie dich an, beginnen Ärger scheinbar aus dünner Luft. Und auch hier eine Weisheit dazu. Es ist, wenn man einen Streit beginnt, wenn man darauf reagiert, wenn man da noch ein Stückchen Öl ins Feuer, ins Brennende hineingießt, das ist so, wie man einen Damm öffnet. Eigentlich könnte man sagen, wenn ein Haarriss in einem Deich ist und es kommt die Sturmflut, du kriegst das Ding nicht mehr eingefangen. Das bricht sich Bahn und reißt Fundamente mit. Es ist eine Weisheit, wenn du einmal an einer Stelle angefangen hast, damit einzusteigen. Du kommst nicht wieder raus. Das ist wie wenn du den Deich, den Damm öffnest. Das ist, bis die ganze Flut hinten im Hinterland ist. Da kommst du nicht mehr gegen an. Du kannst lastwagenweise irgendwas reinschütten, wird alles weggestreut. Weisheiten, die Sprüche. Das Buch der Sprüche, Erfahrung mit den Untiefen, Unberechenbarkeit der Menschlichkeit, der menschlichen Existenz, Hinweise auf den Umgang in bestimmten Situationen, auf den Umgang mit bestimmten Menschen in bestimmten Situationen, die wichtig sind. Das Buch der Sprüche hat eine tiefe Weisheit und strahlt aber auf der anderen Seite eine ganz tiefe Gelassenheit aus. Da spricht jemand, der diese Dinge erlebt hat und damit klargekommen ist, in seinem Leben die Dinge geregelt gekriegt hat. Jemand, der nicht als Anfänger irgendwo anfängt, sondern der diese Dinge geregelt bekommen hat und ein Stückchen weiter ist. Buch der Sprüche hat ganz tiefe Weisheit, Gelassenheit. Du brauchst dich nicht zu streiten, lass es sein. Das, was dann passiert, ist doch nur schlimmer. Lass dir es geraten sein. Und dann ist eben dieser Spezialfall, um den es uns heute geht. Es gibt Menschen, die hacken immer wieder auf der gleichen Sache rum. Kennst du das auch? Du hast irgendwann mal irgendeinen Fehler gemacht. Irgendwas, das passiert jedem. Hast ein falsches Auto gekauft oder was auch immer, falsche Farbe gespritzt oder hast irgendwas gemacht, und derjenige hat dir gesagt, lass das sein. Du stehst also sozusagen auf der anderen Seite dessen, was hier die Sprüche ja auch sagen. Es gibt Menschen, die hören Ratschläge, aber halten sich nicht dran. Und genau so einer warst du auch mal. Und dann hast du irgendeinen Blödsinn gemacht. Und dann gibt es Leute, die sagen, hab ich dir doch gesagt. Damals, als du bei mir im Kaffee, oder habe ich dir doch, warum? Und immer wieder, wenn du ihn besuchst, oder immer wieder, wenn du mit Menschen dieser Art zusammenkommst, immer wieder, weißt du noch, damals kannst du es nicht mehr hören. Du hast einen Fehler gemacht, es ist dir peinlich. Und du möchtest das am liebsten nicht getan haben und ist ärgerlich und stellt dich bloß und eigentlich möchtest du weglaufen. Aber dann gibt es Menschen, die dich immer wieder dran erinnern. Und sie haben recht und das ist das Problem. Sie haben ja recht. Und an dieser Stelle ist die Situation, wie geht es dir und deinem Herzen an so einer Stelle im Alltag? Wenn du so einen Nachbarn hast oder wenn du einen Arbeitskollegen hast oder wenn deine Mutter oder dein Vater, das ist ja das Übelste. Wie geht es dir an dieser Stelle? Und da ist dieser Spruch, Vers 9 aus dem Kapitel 17, großzügig zu sein gegenüber den Fehlern eines Menschen. Das hält die Liebe lebendig. Das ständige Reden und das ständige Zeigen darauf, das bringt sogar gute Freunde auseinander. Was für eine Weisheit, die da drin steckt. Wenn ich immer wieder auf den Fehlern anderer Menschen drauf rumhacke oder wenn bei mir immer wieder drauf rumgehackt wird, das kann dich dazu führen, dass du sagst, ich lasse mich von diesem Menschen nicht mehr einladen, ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben, ich lasse mich in eine andere Abteilung versetzen, ich will mich damit nicht mehr auseinander. Habe ich einen Fehler begangen, ich habe den Preis dafür bezahlt, aber dann ist auch okay. Und manchmal ist vielleicht noch der eine oder andere, der vielleicht versucht, daraus irgendein Kapital zu schlagen. Großzügigkeit ist eine Wohltat. Das meint das so ein wenig, herausspüren zu können, wie gut es tut, wenn man weiß, okay, er kennt meinen Fehler, aber er hilft mir möglicherweise, damit klarzukommen, gibt mir nochmal eine goldene Brücke, um drüber hinwegzukommen, aber tippt nicht am laufenden Band drauf und sagt, siehste, ich hab's dir doch damals gesagt. Großzügigkeit ist eine Wohltat. Großzügigkeit ist etwas, was die Wunden heilen lässt, was mir die Möglichkeit gibt, damit offen umzugehen und es nicht verbergen zu müssen und all diese Dinge. Großzügig zu sein gegenüber den Fehlern anderer Menschen. Da steht das Wort Kasach. Und das meint bedecken. Und das kann man ja falsch verstehen. Das kann ja verstanden werden als Schwamm drüber, wir reden nicht mehr drüber. Das meint es offensichtlich nicht. Ich habe mal geguckt, wo dieses Wort noch vorkommt. Es kommt in Sprüche 10, Vers 11 bis 14 vor. Und deswegen lese ich mit euch diesen Text auch nochmal. Der Mund des Gerechten ist eine Quelle des Lebens, doch im Mund eines Gottlosen versteckt sich Gewalt. Und da steht auch das Wort Kasach. Und das meint sozusagen, dass der Mund eines Ungerechten oder Gottlosen eingewickelt ist in Gewalt, weil in seinem Herzen das drin ist. Hass verlangt nach Streit, doch Liebe deckt, und da steht das Wort auch, deckt alle Vergehen zu. Auf den Lippen eines Verständigen findet man Weisheit, auf dem Rücken des Unverständigen findet man einen Stock. Weise sparen ihr Wissen auf, Narren reden schnell Unheil herbei. Was meint das? Das ist vielleicht die Situation, die wir auch kennen. Wenn da in deinem Herzen etwas ist an Wut und Bitterkeit und Hass und was weiß ich was, das muss raus und in der Form, wie es rauskommt, produziert es einen Streit. Weil dein Herz damit angefüllt ist, ist dein Mund eingewickelt in Gewalt. In Beleidigung. Du kannst gar nicht, und wenn du mit dem redest, du musst so aufpassen, wenn du überhaupt das willst, dass nicht wieder so ein bitteres Wort rausrutscht. Du bist eingewickelt, weil in deinem Herzen das drin ist. Herz und Mund gehören zusammen. Das meint das hier. Das meint nicht Schwamm drüber. Bedecken und red nicht wieder drüber. Sondern es geht darum, wovon ist mein Herz, mein Mund eingewickelt. Jesus sagt an einer Stelle, wer das Herz voll ist, es geht der Mund über. Das meint es an dieser Stelle. Ist bedeckt davon, ist voll bis hier, ich hab's bis da. Und was bis da ist und dann rauskommt, das ist das dann auch. Komplett, alle deine Worte sind mit diesem Tonfall, in dem du dann redest. Und wenn in dem Herzen Großzügigkeit ist, dann kann so ein Mensch, wenn er mit dir redet und diese Großzügigkeit hat, ist sein Tonfall, wenn er einen Fehler bei dir anspricht, ganz anders, weil wenn sein Herz bedeckt ist, eingewickelt ist von dieser Bitterkeit, von diesen Vorwürfen, von dem, dass er vielleicht noch versucht, da für sich selber ein Stückchen rauszukriegen, irgendeine Verhandlung, ihr kennt das vielleicht besser als ich, wenn man das ein oder andere reden muss und hat dann vielleicht noch so einen Trumpf im Ass, im Ärmel und spielt das dann bei Gegebenheit aus. Natürlich, die Situationen sind, denke ich, ganz deutlich und ganz klar. Der Mund ist bedeckt. Der Mund ist eingewickelt vom Herzen. Beim Gerechten, bei dem, der das in seinem Herzen nicht zulässt, ist sein Wort ein Quell des Lebens. Nicht der Verletzungen, nicht der Beleidigungen, nicht der Anklagen, sondern des Lebens. Und wenn du so einen Menschen fragst, sag mal, ich komme mit mir und meinem Leben nicht klar, rat mir doch mal was, dann ist es eine Hilfe, dann ist es eine Quelle des Lebens und nicht ein Vorwurf, der zunächst mal wiederkommt. Eine ganz, ganz wichtige Beobachtung hier aus den Sprüchen. Beim Gerechten ist es eine Quelle des Lebens. Sein Herz ist frei, sein Herz ist rein und klar. Beim Gottlosen, beim Menschen, der Gott da nicht ranlässt an das, was in seinem Herzen stattfindet, da ist das ein hasserfülltes Ding mit Gewalt, mit Ärger, mit Aggression, was auch immer. Im Alten Testament merken wir hier an dieser Stelle, wenn die Sprüche davon reden, dass das anders werden soll, ist das ein Stückchen Aufforderung? Ist das ein Stückchen Mach? Ist es ein Stückchen, du musst dich anstrengen? Im Neuen Testament, im Neuen Bund ist genau an dieser Stelle etwas ganz anderes. Da geht es nicht darum, dass ich mich anstrenge, sondern dass ich mich füllen lasse von dem, was Gott wirkt. Und das ist tatsächlich eine ganz andere Vorgehensweise, eine ganz andere Situation. Wenn uns die Gebote im Alten Testament mahnen und erziehen, und das ist sicherlich auch richtig, und sagen, du musst dich an der Stelle am Riemen reißen, ist das Neue Testament an der Stelle etwas, Jesus hat dir dafür schon die Grundlagen gegeben. Die Liebe ist ausgegossen durch Christus in unsere Herzen. Eine ganz andere Situation. Der neue Bund ist da grundsätzlich anders als der alte Bund. Wir leben im neuen Bund, wir leben mit Jesus Christus. Wir können an dieser Stelle uns füllen lassen von dem, was Gott tut und getan hat durch Jesus in unserem Herzen. Und deswegen kann es im Jakobusbrief etwas anders heißen und das möchte ich mit euch lesen. Wer von euch klug ist und Gottes Wege begreift, soll so leben, dass seine guten Taten sichtbar werden und dabei freundlich und weise sein. Wenn ihr aber von bitterem Neid und selbstsüchtigem Ehrgeiz erfüllt seid, also euer Herz erfüllt ist, dann rühmt euch nicht damit, weise zu sein, das wäre nämlich eine Lüge. Wenn Neid und Selbstsucht haben nichts mit der Weisheit von Gott zu tun, sondern sie sind irdisch, gottlos und teuflischen Ursprungs. Denn wo Eifersucht und selbstsüchtiger Ehrgeiz herrschen, führt das in die Zerstörung und bewirkt alle möglichen schlechten Taten. Aber die Weisheit, die von Gott kommt, ist vor allem rein. Sie sucht den Frieden, ist freundlich bereit nachzugeben. Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und gute Taten aus. Sie ist unparteiisch und immer aufrichtig. Und wer Frieden stiftet, wird in Frieden säen und Gerechtigkeit ernten. Die Weisheit, die von Gott kommt, das, was an Veränderung von Gott und aus seinem Herzen kommt. Das ist etwas, was der Geist Gottes in unser Herz hineintut. Ist etwas, was mitkommt, wenn wir uns dem Handeln Gottes öffnen. Die Weisheit Gottes, die entsteht, wenn ich den Geist Gottes in meinem Herzen arbeiten lasse und mich verändern lasse. Großzügigkeit. Wenn man Matthäus 5, Vers 40 bis 42 liest, ich möchte das mit euch auch noch lesen, könnte man den Eindruck haben, wovon redet Jesus da eigentlich? Wenn ihr vor Gericht erscheinen müsst und euer Hemd wird euch abgenommen, gebt euren Mantel noch dazu. Wenn jemand von euch verlangt, eine Meile weit mit ihm zu gehen, dann geht 2 Meilen mit ihm. Gebt denen, die euch bitten, und kehrt denen nicht den Rücken, die etwas von euch borgen wollen. Wenn man das liest, fragt man sich vielleicht, wie kann das sein? Wenn jemand von mir das letzte Hemd will, großzügig sein, ihm auch noch den Mantel geben? Diese Haltung entsteht nur, wenn Gott in meinem Leben mich und meine Einstellung hat verändern dürfen. Das können wir von uns aus nicht. Das ist an vielen Stellen in der Bergpredigt so, dass Jesus uns das deutlich macht. Die Verschärfung der Gebote, schon an Sünde zu denken, macht uns zum Sünder. Wir können es nicht komplett perfekt sein. Und auch an dieser Stelle, diese Art von Freigebigkeit, die entsteht nicht in uns von irgendwo, sondern sie wird uns geschenkt von Jesus selber. Das können wir nicht leisten. Das können wir nicht leisten. Das kann nur in uns entstehen, wenn wir wahrgenommen haben und erleben, dass Christus uns reich beschenkt hat. Diese Verse hier sind eine echte Herausforderung. Wenn Gott da nicht mit im Spiel ist, kann das nicht geschehen. Natürlich, das ist mir auch bewusst, das kann sehr schnell ausgenutzt werden. Und wir müssen an der Stelle sicherlich auch aufpassen, dass das nicht ausgenutzt wird. Aber die Herzenshaltung, darauf kommt es an. Die Herzenshaltung, die in mir selber entsteht, wenn ich in der Gegenwart Gottes mich und mein Herz, mich und meine Einstellung Gott hinhalte und erwarte und darum bitte, dass er mich verändert. Wenn ich merke und spüre, dass er mich noch nicht in der Hand hat, wie er eigentlich es möchte in meinem Leben. Großzügigkeit beginnt dort, wo ich anderen nicht mit ihren alten Fehlern permanent konfrontiere. Das heißt nicht, dass darüber noch nie das Wort der Vergebung ausgesprochen sein müsste. Das ist eine andere Situation. Großzügigkeit und Barmherzigkeit ist notwendig. Großzügigkeit und Barmherzigkeit sieht den anderen in seiner Not, wenn er seine Fehler, seine Suppe auslöffeln muss und nicht die eigene Chance, ihm eine Vorhaltung machen zu können. Barmherzigkeit sieht den anderen in seiner Not, weil er die Konsequenzen seiner Tat auslöffeln muss und hat dann mit dem Wesen Gottes zu tun, hat dann damit zu tun, dass Gott meine Not sieht und in mein Leben hineingekommen ist. Paulus macht das deutlich in Römer 5. Christus ist gekommen, als wir alle noch Sünder waren. Er ist den ersten Schritt gegangen, weil er uns in unserer Not sieht und uns verändern möchte. Bevor er den Finger hebt, du musst dich verändern, hat er dafür die Grundlage gelegt. Und hilft uns auf diesem Weg, möchte uns in diese Richtung verändern. Großzügigkeit. Großzügigkeit ist kein Verdienst, den ich mir erarbeiten kann, sondern ist die Offenheit, Gott wirken zu lassen, damit er mich verändert. Ich möchte mit euch diese Schritte gehen. Wie entsteht das denn, Großzügigkeit als Wesenstypus, als Wesenszug in einem Leben? Ich habe das mal aufgelistet. Zunächst beginnt es, wie im letzten Gottesdienst, mit dem Thema Schuld wahrnehmen, wahrnehmen als etwas, was mich zerstört. Solange ich sage, da ist nichts gewesen, wir brauchen nicht drüber reden, ist schon der erste Schritt zu Ende. Schuld muss benannt werden als etwas, was es wirklich ist. Es ist etwas, was Schuld ist und Verletzung und Zerstörung bringt. Entweder bist du schuldig geworden oder ein anderer Mensch ist schuldig geworden an dir. Das zu negieren, das zu verleugnen, zu sagen, das war doch nicht so schlimm, ist schon das Ende vom ersten Schritt. Die Realität deiner Schuld einzugestehen vor dir selber und auch vor einem anderen Menschen, der vielleicht davon betroffen war, ist der erste Schritt. Das Thema Vergebung gehört dahin. Verletzungen sind Wunden und Schmerzen und müssen behandelt werden. Und Wunden reinigen, das geht mit Buße und Beichte, das fängt an bei dem, was auch die katholische Kirche mit Beichte feststellt, aber geht wesentlich weiter. Es ist nicht nur, dass ich bestimmte Dinge dann ablade, sondern dass Gott mich dann weiterführen kann, dass er an der Stelle dranbleiben kann, in meinem Leben dranbleiben kann, dass ich etwas Neues empfangen kann. Vergebung ebnet dem Heil Gottes der Heilung den Weg. Wir bereiten dem Handeln Gottes den Weg. Er verändert uns und er heilt uns, unsere Seele. Gott kommt uns nahe und beginnt zu handeln in mir. Und da, wo ich merke, dass er mich freisetzt, da wo ich merke, dass er mich beschenkt, kann ich auch andere Menschen loslassen. Da kann ich auch lernen, mir selber zu vergeben, wenn ich Fehler gemacht habe. Da kann ich lernen, loszulassen, da wo ich merke, dass Gott auf der anderen Seite mir die Hände füllt, immer wieder neu. Wenn ich den Eindruck habe, ich bin bisher in meinem Leben nur zu kurz gekommen, nie hat mich Gott beschenkt, immer war er nicht da, kann an der Stelle nichts wachsen. Und von daher ist neben der Beichte dann das Thema Seelsorge. Wenn du den Eindruck hast, dass du in deinem Leben immer zu kurz gekommen bist, dann geh doch in die Seelsorge und sprich es im Gebet mal vor einem Zeugen aus. Herr, ich erlaube dir, mich so zu verändern, wie du willst und nicht so, wie ich will. Sprich das doch im Gebet einfach aus. Gib dem Heiligen Geist die Erlaubnis, in deinem Leben so zu handeln, wie er will, dass er die Herrschaft hat. Wir wollen häufig so, dass Gott uns verändert, wie wir es gerne hätten. Und das ist auch sehr schnell das Ende der Fahnenstange des Handelns Gottes in unserem Leben. Und deswegen erleben wir häufig auch wenig das, dass Gott in meinem Leben, in unserem Leben etwas tut, weil wir ihn in unsere Hosentasche hineinstecken wollen. Er kann nicht so wirken, wie er möchte, kann uns nicht verändern in sein Bild hinein. Überleg doch mal, wo du an dieser oder jener Stelle Gottes Handeln blockierst, weil der Weg, den er mit dir schon hat gehen wollen, noch nicht deiner ist. Noch nicht deiner ist. Gott möchte mich beschenken. Jemand, der von Gott beschenkt wird, kann anderen weitergeben. Kann abgeben, kann loslassen. Kann die Not anderer sehen, weil sein Blick nicht nur auf der eigenen Not hängt. Wir müssen wahrnehmen, wenn wir uns auf unseren eigenen Bauchnabel konzentrieren, wir eine verkrümmte Seele haben. Und solange du das nicht wahrnimmst, solange du deinen Blick noch auf deinen Bauchnabel hältst, bleibst du verkrümmt. Erst wenn du lernst, das Handeln Gottes in deinem Leben wahrzunehmen, dich aufzurichten, geistlich sozusagen, dann fängt Veränderung an. Dann fängt Großzügigkeit an, weil du auch anderen vergeben kannst und auch dir selber vergeben kannst, loslassen kannst, Schuld anderer Menschen loslassen können. Da beginnst du, Mensch zu werden, da richtest du dich auf. Und das hängt zusammen. Schuld zerstört und verletzt, Verletzungen sind Wunden und Schmerzen, Wunden müssen gereinigt werden. Das ist so normal wie nur was. Vergebung ist der erste Schritt zur Großzügigkeit. Vergebung ebnet das. Vergebung ebnet der Fülle Gottes den Weg. Großzügigkeit entsteht in der Nähe der Fülle Gottes. Wenn dir Gott zu viel wird, wirst du das nicht erleben. Wenn dir Gott zu nahe kommt, oh, das wird hier zu religiös, wirst du das nicht erleben. Dann sind diese Worte so wie bei Matthäus 5, wenn Jesus sagt, so und so sieht Großzügigkeit aus. Wenn man dir das letzte Hemd nehmen möchte, dann gib den Mantel auch noch. Wenn dich jemand bittet um eine Meile, geh mit ihm zwei. Ja, wer kann denn das, wenn man immer nur auf sich selber bedacht ist und die Dinge, die man hat, bei sich halten möchte? Wenn ich gelernt habe, Gott schenkt mir neu, wenn und weil ich abgebe, dann ist das kein Problem mehr. Das ist eine Veränderung der Seele, also die Frage, von was ist deine Seele bedeckt, Kasach, eingewickelt. Wovon ist deine Seele eingewickelt? Denn das kommt aus dir raus und nicht nur die Worte, sondern der ganze Lebensstil. Das ist eine grundlegende, ein grundlegender Wesenszug. Und wenn du in die Nähe Gottes hineinkommst und diesem Wesenszug begegnest, dann wirst du von diesem Wesenszug angesteckt. Wenn Gott dich in diese Richtung hinein verändert, wenn du die Nähe Gottes fürchtest, sind das für dich böhmische Dörfer. Bleibt es auch. Nähe Gottes. Großzügigkeit entsteht in der Fülle Gottes, in der Nähe Gottes. Großzügig kann sein, wer wahrgenommen hat, dass Gott ihn reich beschenkt hat. Aus der Fülle Gottes wird Großzügigkeit, aus der Großzügigkeit wird Weisheit. Wenn innere Größe langsam in meinem Herzen entsteht, da entsteht diese Weisheit, die wir in den Sprüchen dann wiederfinden. Ich muss mich nicht streiten mit dir. Ich muss auch nicht recht haben, wenn ich dir begegne. Ich kann in einer Größe deinen Argumenten zuhören, ohne darauf zu dringen, dass ich wieder mal recht habe. Da entsteht eine Größe, da entsteht eine Person, eine Persönlichkeit, da entsteht Substanz in deiner Seele. Da bist du und bleibst du nicht so klein und gekrümmt. Großzügigkeit. Ein Beispiel von gestern. Ich mache es nicht immer so, dass ich so konkrete Beispiele nenne, aber eine Hochzeit zu feiern, oder zu erlauben von Menschen, die hier aus der Gemeinde ausgetreten sind. Gestern haben wir so viele hier gesehen, die aus unserer Gemeinde ausgetreten sind. Da könnte man ganz anders argumentieren, ganz anders reagieren. Und ich weiß doch, dass einige von uns ganz anders da, wie könnt ihr den Raum geben, nicht? Natürlich, wir als Leitung können natürlich auch immer gut sagen, wir haben die Last der Vorbereitung nicht getragen. Ich weiß nicht, wer von uns die meiste Last aus unserer Gemeinde, die Last der Vorbereitung, Durchführung, Organisation, all das getragen hat. Nicht? Wir als Leitung haben gut reden, ihr habt es ja nicht gemacht. Na klar. Aber es ist doch schön, wenn Menschen, die die Gemeinde verlassen haben, gerne wieder zurückkommen, um hier zu heiraten. Was macht das in meinem Herzen? Dafür sind wir gut genug. Wovon ist mein Herz eingewickelt? Und so wirst du auch reagieren. Wenn das nicht in der Vergebung Gottes gelandet ist, dann wird man so oder so reagieren. Wenn das in der Vergebung Gottes losgelassen ist, kann man großzügig sein. Ja, wir freuen, wir feiern sogar mit euch. An der Stelle wird sowas konkret. Es gibt viele andere Möglichkeiten, aber nun war es gestern und wir haben diese Predigtreihe, weiß ich nicht, vor den großen Ferien organisiert. Da wussten wir noch nicht, dass gestern Hochzeit sein soll. Es ist ein Beispiel dafür, wie Gott uns verändern möchte und nicht, dass wir nachtreten. An keiner Stelle. Dafür sind wir nicht geschaffen. Sollte in deinem Leben auch nicht geschehen. Großzügig. Gott möchte dich weise werden lassen. Reif, zu einer reifen Persönlichkeit, die nicht abhängig ist von den Fehlern anderer und nicht sich davon bestimmen lässt. Es sind ja Familien auseinandergerissen worden, es sind Freundschaften auseinandergerissen worden, es sind Vorwürfe verteilt worden, von links nach rechts und hier und da. Wer hat die größere Schuld? Wann rechnen wir das auf? Du kannst bestimmte Situationen nicht komplett aufrechnen. Ihr habt da und wir haben da und ihr habt... Geht gar nicht mehr. Dann muss man irgendwann sagen, wir bedecken das und halten das Gott hin, Herr, vergib uns miteinander und dann feiern wir miteinander Hochzeit. Gott segne euch. Ich denke, Gott segnet uns als Gemeinde, wenn wir seinem Wesen und seinem Denken und seinem Handeln entsprechen. Denn er hat doch Christus gesandt, als wir alle noch Sünder waren. Ist er nicht genauso? Und wenn ich seine Schöpfung anschaue, wie großzügig er die Saat wachsen lässt, auf einem Halm 20, 30, 100-fältig Frucht. Gott selber ist so, also sollte ich mich nicht wundern, wenn ich in seiner Nähe auch so werde. Bedecken. Kasach. Bedecken heißt sicher auch Schwamm drüber. Aber ist auch die Frage, von was ist deine Seele bedeckt, eingewickelt und dein Mund ist dann mit eingewickelt. Nimm das wahr. Ich wünschte mir jetzt, wenn wir 1, 2, 3 Minuten Stille haben, dass du Gott fragst, Herr, von was bin ich denn da eigentlich eingewickelt in meinen Reden, in meine Reaktion, in meinen Gedanken? Was wickelt mein Denken ein, dass ich gar nicht anders denken kann, als was auch immer das dann wäre? Und es wäre dann schön, wenn 2, 3 im Gebet uns leiten. Ich beginne dann das Gebet. Aber ich denke, es wäre gut, wenn wir ein paar Minuten Stille haben, um mit Gott zu reden. Herr, zeig mir mein Herz, mach deutlich, was da in mir lebt, was mich immer noch verkrümmt sein lässt in deiner Gegenwart. Lasst uns stille sein.